Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenorte. Wir dürfen Sie heute gemeinsam begrüßen. Mein Name ist Anna Boschner.
Und ich bin Simona Pinwinkler. Es handelt sich bei dieser Folge um eine ganz besondere Folge und das hat zwei Gründe. Einmal stellen wir Ihnen heute gleich zwei Schattenorte vor. Und zum anderen ist es eine Folge, die wir am 4. März 2024 live im SN-Saal vor Publikum aufgenommen haben. Einer dieser Schattenorte ist das ehemalige Afrika-Museum in der Stadt Salzburg. Anna, worum ging es denn da?
Ja, zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in Salzburg ein Afrika-Museum. Das war für diese Zeit natürlich etwas Ungewöhnliches und auch die wenigsten wissen heute noch davon. Die Geschichte hängt mit der einer Frau zusammen, Maria Theresia Liedochowska, von der werden wir jetzt gleich im Anschluss noch mehr hören. Das Museum jedenfalls befand sich im Gebäude des heutigen Mozarteums, also mitten in der Stadt, im Erdgeschoss. Es wurde 1918 von der sogenannten Petrosklava-Sodalität gegründet. Es war die Zeit der Kolonialisierung, die auch mit einer Missionsbewegung in Zusammenhang stand. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts war es nämlich so, dass in Afrika Mission betrieben wurde. Das bedeutete, dass sich dort um die Bildung, um die Gesundheit der Bevölkerung gekümmert wurde, aber auch, dass die Menschen dort zum christlichen Glauben konvertieren sollten. Es ist eine sehr ambivalente Geschichte, die sicher nicht auf Augenhöhe geschah, wie unsere Gesprächspartnerin für diesen Ort, Sabine Veits-Falk, die Leiterin des Stadtarchivs in Salzburg, auch gleich im Anschluss noch näher ausführen wird. Simona, der zweite Schattenort liegt ja in Hallein. Auch bei dem gibt es einen religiösen Bezug. Was hat es denn damit auf sich?
Das Augustinerkloster in Hallein am Georgsberg bestand nur sehr kurz. Es wurde zum Bezirksgericht, ist später abgebrannt und heute steht dort eine Schule. Die Archäologin Anna Holzner vom Keltmuseum Hallein erzählt uns in der Folge, was alles verloren gegangen ist und wie sie sich auch selbst mit der Aufarbeitung beschäftigt hat.
Diese beiden Orte waren Thema der ersten Live-Podcast-Veranstaltung der Salzburger Nachrichten. Wir haben den Anlass aber auch genutzt, um an dem Abend unser neues Buch vorzustellen. Denn 30 Schattenorte gibt es nun auch in gebundener Form, erschienen am 26. Februar, also erst vor kurzem, im Anton Pustet Verlag. Wer Interesse hat, das Buch gibt es eben nun auch zu kaufen im Salzburger Buchhandel, online, über den Verlag oder auch über den SN-Shop. Den erreicht man über shop.sn.at.
Wir hatten an diesem Abend übrigens auch Live-Musik. So hat uns die A Cappella-Gruppe Vokale Randale musikalisch durch den Abend begleitet. Musik von ihnen werden Sie auch in dieser Podcast-Folge hören. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu dieser ersten Live-Podcast-Folge von Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinwinkler.
Mein Name ist Anna Boschner. Und gemeinsam beschäftigen wir uns seit über 2 Jahren und 4 Podcast-Staffeln mit Orten in Salzburg, die eine dunkle, mythische, geheimnisvolle, wenn nicht sogar heikle Geschichte aufweisen.
Und meine Kollegin hat es vorher schon gesagt, normalerweise nehmen wir eben in einem stillen Kämmerchen auf oder auch an den Orten selbst. Also auch für uns ist es heute etwas ganz was Neues, dass wir das mit so vielen Zuschauerinnen und Zuschauern machen. Wir freuen uns jedenfalls, dass so viele heute gekommen sind.
Wir nehmen hier also heute eine Podcast-Folge auf, die wird dann ab Samstag auch auf sn.at zur Verfügung stehen und natürlich wie gehabt auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir dürfen jetzt also auch schon mal herzlich alle begrüßen, die diese Folge dann nachhören werden ab Samstag. Wir präsentieren Ihnen heute hier 2 Schattenorte.
Die Folge des heutigen Abends steht unter dem Motto Verlorene Geschichte in Salzburg. Wie schon gesagt, es geht um 2 Schattenorte, die auch einige Gemeinsamkeiten aufweisen. Sie haben beide einen kirchlichen, klösterlichen Hintergrund. Beide haben ein dunkles Kapitel zur Zeit des Nationalsozialismus.
In beiden Fällen hat es Jahrzehnte gedauert, bis die rechtmäßigen Besitzer ihre Bestände zurückerhalten haben. Und an beiden Orten erinnert heute nur noch sehr wenig an die damalige Geschichte.
Unser erster Schattenort des heutigen Abends liegt mitten in der Stadt Salzburg. Im Gebäude des heutigen Mozarteums befand sich früher das Borromäum und auch ein Afrika-Museum. Es war öffentlich zugänglich und dazu darf ich jetzt zu uns aufs Podium bitten, die Leiterin des Stadtarchivs in Salzburg, Sabine Veits-Feig. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es also ein Afrika-Museum in Salzburg. Welche Bedeutung hatte denn die afrikanische Kultur damals in Salzburg und auch so eine Kulturstätte für die Stadt?
Der Hintergrund dieses Afrika-Museums war, dass es ein Ort sein sollte, wo für Antisklavereibewegung und Mission geworben wird. Und zu diesem Zweck wurden Objekte ausgestellt. Und das war natürlich in der Zeit etwas Sensationelles in Salzburg. Denn es gab das städtische Museum Carolino Augusteum. Das Haus der Natur wurde erst 1924 gegründet. Und es war wirklich ein Ort, wo man hingehen konnte, wo man Objekte aus Afrika bestaunen konnte.
Was konnte man denn dort genau sehen? Was wurde denn ausgestellt?
Ausgestellt wurden so etwas, es erinnert ein bisschen an diese alten Wunderkammern, die man so aus der frühen Neuzeit kennt. Also ausgestellt wurde von Tierpräparaten bis Skeletten, bis Flechtwerke, alte Waffen, es wurden Körbe, es wurde Schmuck ausgestellt. Und das Interessante ist ja, wie diese Objekte überhaupt in das Museum gekommen sind. Die Gründerin der Petrosklaver-Sodalität war nämlich mit Missionaren und Missionarinnen in Afrika in Briefkontakt und sie hat die Geldspenden, die sie lukriert hat, hat sie ganz gezielt an diese Missionsstationen in Afrika geschickt und hat dann aber von den Missionaren und Missionarinnen hat sie eben über Briefe hat sie sich aus erster Hand berichten lassen, was in Afrika vorgeht, was dort in diesen Missionsstationen passiert. Sie hat sich auch Fotos schicken lassen, auch um zu legitimieren, was mit den Spenden passiert und auch Objekte. Das heißt, über diese Objekte sollte auch Afrika denn der Bevölkerung in Salzburg und auch an anderen Orten, wo die Sodalität Ausstellungen und Museen betrieben haben, näher gebracht werden.
Und Sie haben es schon gesagt, die Gründerin, also dass es so ein Museum in der Stadt Salzburg gab, lag vor allem an einer Frau, an der adeligen Maria Theresia Ledochowska. Vielleicht können Sie uns ein bisschen etwas über sie berichten und vor allem auch, woher denn Ihre Leidenschaft für den afrikanischen Kontinent kam.
Ja, Maria Theresia Ledochowska ist eigentlich eine sehr spannende Frauenpersönlichkeit. Sie stammte aus einer polnischen adeligen Familie, wurde 1863 in Losdorf in Niederösterreich geboren und kam dann 1885 als Hofdame an den Hof von Ferdinand IV. Von Toskana und zu seiner Ehefrau Alice oder besser Alice von Toskana. Und dort, also am Hof, am toskanischen Hof, kamen Missionarinnen und haben von der Mission in Afrika erzählt. Und es wurde auch eine Schrift, Maria Theresia Ledochowska wurde auch dort auf eine Schrift aufmerksam von Kardinal Lavigerie. Er war auch in der Mission tätig. Und er hat sich vor allem dezidiert an Frauen gewandt und hat sie angesprochen, hat gesagt, Frauen, wenn ihr schreiben könnt, wenn ihr, dann setzt euch doch ein für die Mission, für die Abschaffung der Sklaverei. Also es war direkt ein Appell an Frauen und den hat Maria Theresia Ledochowska mehr als wörtlich genommen. Sie hat dann begonnen zu schreiben und sich für die Mission und für die Abschaffung der Sklaverei einzusetzen. Zuerst einmal, indem sie Briefe verfasst hat. Also es gibt eine, insgesamt gibt es eine Sammlung von über 30.000 Briefen, die sie im Laufe ihres Lebens im Austausch mit den Missionarinnen und Missionaren verfasst hat. Sie hat Theaterstücke geschrieben, sie hat Broschüren geschrieben, sie hat die Zeitschrift Echo aus Afrika, die es übrigens bis heute gibt, ins Leben gerufen. Also sie hat einmal über das Schreiben begonnen, die Menschen für Afrika zu interessieren. Sie hat dann als Hofdame, das Leben als Hofdame aufgegeben und sich nur mehr dieser Aufgabe gewidmet. 1894 die Petrus-Klaver-Sodalität gegründet. Zuerst in ganz bescheidenen Räumlichkeiten in der Pascherie, also im Priesterhaus. Und dann eben 1918 das Afrika-Museum eröffnet. Aber zuvor noch hat sie in damals war es die alte Papiermühle in Lengfelden, die hat sie gekauft und dort das Kloster und dort Maria Sorg gegründet. Und das ist auch spannend, den Ort hat sie auch bewusst deswegen ausgewählt, weil es dort auch möglich war, eine Druckerei zu errichten. Und gegen große Widerstände ist es ihr dann auch gelungen, eine Konzession für eine Druckereikonzession zu bekommen und hat dort unzählige Bücher gedruckt, Katechismen, Gebetsbücher, Liederbücher in afrikanischen Sprachen, die dann auch wieder nach Afrika gesandt wurden. Sie hat unzählige Filialen gegründet und jetzt kürze ich so in ihre Biografie ein wenig ab. Und sie ist dann 1922, ist sie im Alter von nur 59 Jahren gestorben, aber hat ein unglaublich umfassendes Netzwerk aufgebaut, hat wahnsinnig viel Gelder lukriert, verteilt, eben im Zuge der Mission.
Aber wenn ich nur kurz nur zwischenfragen darf, aber sie war nie selbst in Afrika.
Das ist wirklich das,
wie kam es dazu?
Warum? Das ist wirklich das Erstaunliche. Also auch als ich mich vor einigen Jahren das erste Mal mit ihr beschäftigt habe, habe ich mir auch gedacht, wie geht das, eine Missionarin, die nie in Afrika war? Ich habe das auch am Anfang nicht ganz verstanden. Aber sie, also dass sie nie in Afrika war, hat vermutlich, und das sagen auch die Schwestern, die Missionsschwestern jetzt auch noch in Maria Sorg, die sich natürlich auch sehr intensiv mit ihrer Biografie beschäftigen, hatte etwas auch an ihrer schwachen gesundheitlichen Konstitution zu tun, dass sie diese Reise nie angetreten ist. Aber sie hat eben ihre Aufgabe gesehen als Netzwerkerin, als Drehscheibe. Und sie hat sich auch als Hilfsmissionarin gesehen. Kritiker haben sie als die Hilfsmissionärin auch bezeichnet. Und die sich einfach im Hintergrund und aber ganz zentral so als Drehscheibe für die Mission in Europa, aber für die Mission in Afrika eingesetzt hat.
Jetzt gab es das Afrika-Museum ja nicht besonders lang, 20 Jahre, 1938 mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten ist es dann geschlossen worden. Was ist da genau passiert mit den Objekten, mit den Schätzen im Museum?
Naja, kurz nach dem Anschluss war auch den Schwestern klar, dass erstens einmal die Gemeinschaft gefährdet ist und natürlich auch die Objekte. Und sie haben, also die kleineren und wertvolleren Objekte haben sie in Kisten verpackt und bei Privatpersonen untergebracht und auch bei den Missionaren vom kostbaren Blut. Und einige Kisten, so wird berichtet, wurden zum Beispiel auch auf der Galerie der Kollegienkirche versteckt. Dann ist der damalige Direktor und Gründer des Haus der Natur, Eduard Tatz, ist auch auf diese Sammlung aufmerksam geworden und etliche Objekte, Bestände wurden konfisziert oder wurden beschlagnahmt und dann auch im Haus der Natur gezeigt. Nach Ende dann der NS-Herrschaft, also nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wurden dann angeblich, oder ich vertraue auch darauf, dass das passiert ist, von den Privatpersonen und die versteckten Objekte wurden großteils wieder zurückgegeben. Und nach 1946 hat dann auch das Haus der Natur einzelne Objekte restituiert. 2014 gab es dann eine weitere Welle und so wie ich jetzt von den Schwestern gehört habe, sind jetzt offenbar nochmals Objekte aufgetaucht und man ist da jetzt eigentlich sehr bemüht um eine gute Lösung und ist da jetzt auch dabei mit den Schwestern, dass wieder einige Objekte zurückgegeben werden.
Man sieht hier auch ein Foto von Maria Sorg aus dem 19. Jahrhundert und daneben auf der rechten Seite ein aktuelles Bild, also in Lengfelden in Bergheim. Im Vorjahr, da hat unsere Kollegin Daniele Pabinger in den SN berichtet, gab es einen ganz speziellen und besonderen Fund. Und zwar sind am Dachboden etwa 2000 Glasdias aus Afrika aufgetaucht, die Leduchowska eben in ihren Vorträgen in ganz Europa verwendet hat. Das ist natürlich eine sehr spannende Quelle, aber warum ist es so wichtig, dass man diese Bilder nur mit historischer Einordnung zeigt, also gerade auch, wenn man auf das Afrika-Bild der damaligen Zeit das sich ansieht?
Naja, was natürlich heutzutage nicht geht, ist, dass man unkommentiert diese Bilder einfach so herzeigt. Und das Spannende ist, was man auf dem Dachboden nämlich noch gefunden hat, sind Begleittexte dazu, die auch bei, es gab damals DIA-Vorträge, Leduchowska war auch sehr technikaffin. Sie hat diese Dias wurden mit modernsten Apparaten hergezeigt und eben mit Texten kommentiert. Und das entspricht natürlich nicht mehr unserem heutigen Zugang zur afrikanischen Kultur. Wichtig ist es bei diesen Dias, dass man sie kontextualisiert, dass man einen anderen Blick auf diese historischen Bildquellen, die sie ja sind, dass man sie wirft, dass man schaut, was wird dargestellt, wer wird dargestellt, in welchem Kontext, wie sind die Bilder beispielsweise aufgebaut, wie sind sie arrangiert. Es ist meistens so, dass sie aus einem Blickwinkel aufgenommen wurden, um das andere, um das Fremde zu zeigen, aber jetzt nicht auf Augenhöhe, sondern immer so das Exotische, das Wilde, natürlich mit der Absicht, mit einem Blick des, mit einem Kolonialismusblick oder auch mit der Absicht, sozusagen hier zu missionieren, um aus diesen armen Wilden halt jetzt zivilisierte europäische Christen zu machen. Also sage ich jetzt einmal überspitzt. Und diese Perspektive, die muss man erklären. Die kann man nicht unkommentiert so stehen lassen. Da sind wir heute in der Verantwortung, uns auf diese Art und Weise hier diesen historischen, sehr wertvollen Bildquellen anzunähern.
Sie Hammer, Hammer, Leto, Leto, sie Fura, Fura, Leto, Leto, sie Chica, Chica, Leto, Leto, Akeko, Fananaye. Sie Hammer, Hammer, Leto.
Bevor wir später dann noch auf die Aufarbeitung noch einmal zurückkommen, möchten wir jetzt gerne hier einen Cut machen und auf unseren zweiten Schattenort gleich überleiten. Da wechseln wir gedanklich dann noch einmal den Bezirk und zwar in den Tennengau nach Hallein. Und dafür bitten wir unsere zweite Gesprächspartnerin Anna Holzner vom Keltenmuseum Hallein auf die Bühne. Bitte Applaus. Ja, Frau Holzner, schön, dass auch Sie hier sind. Sie haben sich sehr eingehend mit der Geschichte des ehemaligen Augustinerklosters in Hallein beschäftigt. Vom Standpunkt her, das befand sich damals, hier sehen wir es, am Georgsberg. Und zwar genau dort, wo sich heute das Bundesrealgymnasium in Hallein befindet. Wir sehen hier links ein Foto von noch damals dem Kloster mit Kuppel, auch einem Kirchturm. Und auf der anderen Seite rechts sehen wir ein Foto vom letzten Freitag, also ganz aktuell aus März 2024. Ein ganz moderneres Gebäude, ganz andere Architektur. Wir sehen PKWs, die vor dem Schulgebäude parken. Frau Holzner, wenn Sie sich das ansehen, was sagen Sie dazu?
Es ist ein Faktum, es ist eben jetzt so. Also ich sage keinen Kontrakommentar dazu.
Aber gerade als Archäologe, wir wissen natürlich, ja, wie sehr Sie diese Geschichte interessiert, wie sehr Sie auch da oft auch emotional sind, wenn Sie daran denken, was früher dort stammt.
Ja. Also wir haben nicht gegraben dort oben, das muss ich einmal dazu sagen. Ja. Wir sind gar nicht mehr dazugekommen, das ist alles vorher abgerissen worden, planiert worden. Also ist nichts mehr übrig geblieben für uns. Aber ich finde es natürlich vom Kunsthistorischen her wahnsinnig schade, dass das Kloster nicht mehr steht.
Zum Kloster vielleicht, um ganz von vorne zu beginnen. Im 17. Jahrhundert haben die Augustiner dort ein Kloster gegründet und zu Beginn des 18. Jahrhunderts auch eine neue Kirche errichtet. Lange hat dieses klösterliche Leben am Georgsberg aber nicht gedauert, denn schon gleich zu Beginn des 19. Jahrhunderts, also spätestens 1811, war es das Ende dieses Klosters. Warum kam es denn zu diesem schnellen Ende?
Es hat schon begonnen eigentlich mit dem Kaiser Josef, der ja schon verschiedene Klöster aufgehoben hat. Da war natürlich der Zustrom zu den klösterlichen Leben nicht mehr so groß. Es hat in Haarlem dann um 1800 eigentlich nur mehr 5 Patres gegeben, die im Kloster gewohnt haben. Und es ist durch die napoleonischen Kriege, sind die Patres dann vertrieben worden. 1806 sind sie alle nach Salzburg gebracht worden und das Kloster ist verwendet worden für Kriegsgefangene, für Pflege, für Verwundete. Und es ist gar nicht mehr dazu gekommen, dass die Patres wieder zurückgekommen sind. 1810 ist ja Salzburg zu Bayern gekommen. Dann sind die Klöster alle säkularisiert worden und 1811 ist schon das Gericht eingezogen, das Landesgericht für Bayern. Und es ist dann drinnen geblieben, auch wie es wieder dann zu Österreich gekommen ist das Bezirksgericht drinnen gewesen, zuerst das Pfleggericht, dann das Bezirksgericht. Es ist nie wieder Kloster geworden.
Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde das Anwesen ja beschlagnahmt. Was weiß man denn genau über diese Zeit?
Nun, es ist 1942, es war ja im Besitz des Klosters Mittelbayern, nicht? Und es ist 1942 zugunsten des Landes Salzburgs beschlagnahmt worden. Es sind dort oben dann Landesgericht war oben und es ist dann, ja, angeblich sind Kriegsgefangene oben gewesen im Gefangenentrakt. Später hat es wieder geheißen, es waren auch Bombenflüchtlinge dort untergebracht. Also es gibt verschiedene Meinungen. Und nachdem das Kloster abgebrannt ist, war der Plan, es komplett abzureißen. Und Architekt Otto Strohmeier hat dann ein Hitlerzentrum geplant dort oben mit Versammlungshalle, mit Scharräumen, mit Schulungsräumen. Es ist aber dann nicht mehr dazu gekommen. Aber die Planungen waren vollkommen fertig.
Jetzt haben Sie es ja schon kurz angekündigt, der Klostertrakt ist abgebrannt und zwar war das am 22. März 1943. Man sieht es eh auf den Fotos, die Brandursache gilt ja nach wie vor als ungeklärt. Es gab keine Verletzten, aber das Feuer ist von Gebäude zu Gebäude immer weiter übergegangen und hat sich ausgebreitet. Wie groß war denn dann tatsächlich der Schaden?
Naja, was Kloster betrifft, war der Schaden äußerst groß. Es ist die Kirche, man sieht ja, es steht noch ein Teil der Kuppel. Es ist das ganze Dachgestuhl abgebrannt. Es war aber auch die große Gefahr für die Stadt Haarlem. Es ist bei der Kirche ist auch der Dachstuhl abgebrannt. Es ist der Kirchturm oben, der Helm abgebrannt. Und nachdem in Haarlem sehr viele Dächer noch mit Holzschindeln gedeckt waren, sind überall Brandherde entstanden. Man muss dazu sagen, es war ein sehr starker Föhn, also ein Südwind. Und der hat diese brennenden Dachschindeln vom Kloster hinuntergetragen. Es ist sogar bis nach Taxach sind sie getragen worden. Und man hat im Bannwald Brandherde bekämpfen müssen. Und in verschiedenen Hausdächern in Haarlem, es war für ganz Haarlem eine große Brandgefahr. Und um 10 Uhr Vormittag hat der Brand begonnen und um 18 Uhr hat es mal geheißen, er ist unter Kontrolle. Also es hat sehr, sehr lang gedauert. Es sind ungefähr 23 Feuerwehren da gewesen. Nur die Ausrüstung der Feuerwehren war sehr schlecht. Also in Haarlem hat es 2 Feuerwehren gegeben, 2 Wegen gegeben mit Leitern. Das eine war ein altes Mobil von Gräf und Stift und das andere war Pferde gezogen. Und die Leitern sind nicht höher als bei 18 Meter gegangen und die Pumpen haben auch meistens versagt und waren unmöglich, das Wasser bis in diese Höhe zu bringen. Das heißt, man hat die Kirche und das Dachgestühl und man hat das Kloster einfach niederbrennen lassen müssen und hat sich dann begnügen müssen, die brennenden Balken herunterzuwerfen. Man hat versucht, vor allem in den Brandherden, auf den Hausdächern und eben im Bannwald das unter Kontrolle zu bringen, was auch gelungen ist. Aber das Kloster, man sieht ja, es ist abgebrannt. Bis auf, ja, die Kirche ist sowieso nicht mehr gedeckt worden, nur das Gebäude, das Klostergebäude ist ja noch verwendet worden, nachher für das Bezirksgericht, und das musste gedeckt werden, und die Pfarrkirche hat man auch eingedeckt. Der Turm ist dann allerdings 2 Jahre später eingestürzt. Und die Pfarrkirche, das Klostergebäude ist dann noch bis 1958 verwendet worden als Bezirksgericht.
Genau, Sie haben schon gesagt, man sieht hier auf der linken Seite ein Bild. Hier wurde im Jahr 1943, also nach dem Brand, dann diese Kuppel auch gesprengt. Und 20 Jahre später rechts sehen wir, dass dieses komplette Gebäude, dieser Komplex ist komplett abgetragen worden. Also man sieht hier nur noch Bauschutt und wenn man genauer hinsieht, Knochen und Totenschädel.
Ja,
ja, Frau Holzner, was hat es denn damit auf
sich? Ja, es ist ja so, jedes Kloster hat natürlich auch eine Krypta. Und die Krypta war unter dem Chor, das heißt, die war nur von außen zugänglich. Und wie das Gebäude abgebrochen wurde, ist man natürlich auch auf die Krypta gestoßen. Und ich weiß das aus Erzählungen, dass, also direktes Kommuniqué gibt es nicht darüber, dass die Bauleitung eine Anfrage nach Salzburg geschickt hat, ich weiß aber nichts an wem, was mit den Knochen zu geschehen hat, die da herumliegen. Und dann hat es geheißen, mit dem Bauschutt entsorgen. Und das war dann das Ende dieser Knochen. Also die ewige Ruhe war nicht sehr lange von diesen Patres.
Ja, erst 80.
Vielleicht
ja,
noch
ja.
Zu den Sprengungen. Es hat ja immer Bauteile gegeben von der Kuppel, die gefährlich waren zum Herunterstürzen. Da hat man sie gesprengt. Im Grunde genommen hat man durch die Sprengungen mehr kaputt gemacht, als durch das Feuer passiert ist.
Erst 80 Jahre nach dem Brand sind dann auch alle Bestände, also aus der Kirche, aus dem Kloster, an den rechtmäßigen Besitzer, an das Kloster Michelbeuern, Sie haben es eh schon vorher erwähnt, zurückgegeben. Ja, wie viel schätzen Sie denn, ist grundsätzlich verloren gegangen und warum hat das alles so lange gedauert?
Also verloren gegangen, nach zeitgenössischen Berichten, ist viel. Es hat geheißen, dass in dem Moment die Kirche zu betreten war, auch schon die Plünderungen eingesetzt haben. Es hat sich dann allerdings von der Stadtgemeinde ein paar Arbeiter haben dann die restlichen Sachen herausgetragen. Es ist auf 3 Depots verteilt worden. Das war in Karlsberg, das war von der Bürgerspitalskirche und eben im Bauhof und dann später im Depot vom Stadtmuseum. Und man muss auch sagen, dass die Stadtgemeinde gemauert hat. Die wollten einfach nichts zurückgeben. Das war immer das. Es hat ja keine Inventarlisten gegeben. Es hat ja niemand wirklich gewusst, was ist in der Kirche alles drinnen in der Sakristei. Es gibt eine Kunsttopographie, den Band 20, und darin sind die Kunstdenkmäler des Bezirkes Hallein aufgeführt und unter anderem auch das Kloster und eine ziemlich gute Beschreibung des Inhaltes des Klosters, der Objekte, die drinnen vorhanden waren. Und nachdem hat der Stift Michael Beuern dann einmal die Sachen zurückverlangt. Alles, was da drinnen war, hätte ja da sein müssen. Ne? Aber das hat immer geheißen, oh ja, momentan, wir haben keine Zeit und das ist jetzt nicht identifiziert. Und ja, der Kustos hat jetzt keine Zeit, der ist auf Grab und der ist krank oder irgendwie. Ausrichten hat es immer gegeben. Und schließlich ist einmal das Stift einmal wirklich energisch geworden. Dann hat man halt ein paar Sachen herausgerückt. Das war vielleicht 1973, 1975, 1977. Und dann hat der Kustos des Museums eine Wachsfigur nach Salzburg in seine Ausstellung gegeben und hat dazu geschrieben, vom Augustinerkloster vom Georgsberg. Worauf natürlich Michel Beuern sofort hellhörig geworden ist und dann ist wirklich das Kriegsbeil ausgegraben gewesen, weil die Stadtgemeinde hat dann noch eins draufgesetzt und hat geschrieben, ja, die Sachen sind jetzt seit 6 Jahren da bei uns und das Michel Beuern hat nichts zurückgefordert, es ist jetzt ins Eigentum Stadtgemeinde übergegangen, worauf dann sofort dann auch Michel Beuern einen Rechtsanwalt eingeschaltet hat und dann ist es wirklich gut gegangen, da sind auf einmal viele Sachen zurückgegeben worden, aber war noch immer nicht alles, denn in den 90er Jahren ist aus Privatbeständen noch einiges zurückgekommen. Und dann hat es ausgesehen, als wenn alles zurückgegeben wäre. Aber dem war wieder nicht so. Es hat da nämlich eine Statue gegeben, die am Beginn der Stiege in einer kleinen Kapelle war. Das war die Statue des heiligen Augustinus. Und die ist im Depot gestanden, nachdem 1965 eine Marmorstatue, wahrscheinlich zum Schutz gegen Diebstähle, ist die Originalstatue entfernt worden. Und die Marmorstatue, die etwas schwer zum Stehlen war, die hat man dort stehen lassen. Und das Original ist ins Depot gegangen und ist dann vor sich hin gestanden, da eine Zeit lang, bis unser damaliger Direktor, Kurt Zeller, diese Statue mit einer falschen Identität versehen hat, ihr ein Fass zu Füßen gestellt hat und als heiligen Rupertus in die Ausstellung gestellt hat. Und da ist sie dann jahrelang gestanden. Ja, niemand hat sich was Böses dabei gedacht. Ja, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Und er ist dann gestorben 2009 und die Statue war immer noch in der Ausstellung, bis ich dann draufgekommen bin, weil ich recherchiert habe und Fotos gesehen habe von der alten Kapelle mit der Statue. Ich habe mir gedacht, die schaut aber ganz aus wie unser Rupertus. Und es hat nicht nur so ausgeschaut, es war der heilige der heilige Augustinus, der Rupertus. Und ich habe dann Michel Bauern verständigt und habe gesagt, es gibt noch eine Statue bei uns, ob sie sie haben möchten. Selbstverständlich möchten sie sie haben. Und zur selben Zeit ist auch unser Depot umgebaut worden und modernisiert worden. Und da haben wir noch verbrannte Statuen aus der Kirche gefunden, so 4 Stück. Und die haben wir dann auch mitgeliefert. Und das Ganze hat sich ein bisschen verzögert durch Corona. Und so ist es eben gekommen, dass wir voriges Jahr die letzten Stücke nach Michel Bauern geliefert haben. Und jetzt haben wir alle ein gutes Gewissen, weil jetzt haben wir alles, was im Kloster war, haben wir nach Michel Bauern gebracht.
Ja, was erinnert denn heute noch an diesen Ort, also am Georgsberg, an das damalige Kloster? Gibt es da noch etwas?
Es ist nur mehr die Stiege, die im untersten Ansatz noch Marmorstufen ausweist und die Kapelle mit einer Kopie des Augustinus. Sonst ist nichts mehr vorhanden. Ist alles weg.
Obwohl wir jetzt über 2 so unterschiedliche Orte gesprochen haben, haben wir schon in der Vorbereitung gemerkt, dass es vielleicht die eine oder andere Gemeinsamkeit gibt. Frau Veitzweig, es war ja auch bei den Afrika-Beständen so, dass es wirklich Jahrzehnte gedauert hat, bis die Objekte zurückgegeben wurden. Was ist denn jetzt tatsächlich erhalten geblieben? Kann man das sagen?
Also wie gesagt, 130 Objekte sind jetzt in Maria Sorg noch zu sehen. In Maria Sorg gibt es nämlich seit den 90er Jahren ein Missionsmuseum, beziehungsweise es gibt in einem kleineren Raum gibt es ein Museum, das sich mit der Lebensgeschichte von Maria Theresia Ledochowska beschäftigt, und in einem zweiten größeren Raum, das war übrigens der Raum, wo früher die Druckmaschinen untergebracht waren, dort befindet sich ein Afrika-Museum. Und diese Objekte haben zum Teil auch noch diese Beschriftungen, die Schilder drauf, mit Datierung, mit Inventarnummern. Und die sind eben teilweise erhalten von anderen Objekten, die dort auch in Glasvitrinen von den Schwestern sehr engagiert ich möchte fast sagen, liebevoll aufgestellt sind. Gibt's Beschriftungen, aber keine so genaue Zuordnung. Ich möchte sagen, was die Schwestern hier machen, ist sehr engagiert, aber sie machen es natürlich aus ihrem Blickwinkel und sie sind sehr offen jetzt für Projekte, die jetzt auch laufen. Aber was es wirklich bräuchte, das wäre auch eine fundierte wissenschaftliche Begleitung, dass man zum Beispiel auch einen Katalog macht. Es tauchen auch immer wieder unterschiedliche Listen, Übergabelisten auf, aber dass man auch versucht, jetzt mehr der Provenienz von den Objekten hier auf den Grund zu gehen. Wobei man zum Beispiel zum Teil weiß, weil es Ledochowska war so eine Dokumentiererin und die alles ganz genau aufgeschrieben und festgehalten hat. Aber da müsste man sich oder sozusagen wirklich wie in einem Forschungsprojekt einmal daran machen, das systematisch diese Quellen alle zusammenzutragen. Aber es wird sich mit Sicherheit lohnen.
Das wollte ich Sie gerade fragen, deswegen Frau Holzner auch an Sie die Frage. Wie ist denn das da um die Aufarbeitung des Themas bestellt? Haben Sie das Gefühl, dass da noch mehr gemacht werden sollte?
In Bezug auf die Rückgabe oder? Ich glaube, nein. Ich glaube, das genügt so, wie es jetzt ist.
Und die wissenschaftliche Aufarbeitung?
Da gibt es nicht viel wissenschaftliche Aufarbeitung, weil kaum Unterlagen vorhanden sind. Das bisschen Schriftverkehr, was wir haben, das habe ich aufgearbeitet, das ist jetzt hier eingeflossen. Aber ansonsten gibt es keine Dokumente.
Frau Veitzweig, wir haben ja heute auch über ein Thema gesprochen, mit dem Sie sich sehr persönlich selbst auch sehr beschäftigt haben. Man könnte vielleicht sogar sagen, ein Herzensthema. Was hat Sie denn bei der Recherche besonders überrascht?
Naja, jetzt, wenn Sie da schon so mein Thema, wenn Sie mir das schon so präsentieren, vielleicht noch einmal als Erklärung, wie bin ich auf dieses Thema Afrika-Museum gekommen, über die Person der Maria Theresia Ledochowska im Zuge einer Beschäftigung mit Frauen in Salzburg Ende des 19. Jahrhunderts, die sich hier in unterschiedlicher Weise, ich sag's einmal so, etwas ganz Außergewöhnliches gemacht haben. Und bei dem Afrika-Museum hat mich vor allem erstaunt, wie systematisch oder auch wie das Museum überhaupt funktioniert hat, beziehungsweise was der Hintergedanke war. Ledochowska hat sozusagen auf der einen Seite, kann man sagen, eine Marktlücke entdeckt. Es gibt kein Museum, wo etwas Exotisches, etwas ausgestellt wird. Aus heutiger Sicht muss man natürlich bei dem alles, was über Fremdsein, Anderssein, es gibt ja auch diesen Begriff des Othering, muss man heute natürlich da vorsichtig sein. Aber es war sozusagen dieses Bedürfnis oder diese Idee, Afrika hier auszustellen. Dann die Logistik, die dahinter gestanden ist, wie sie zu den Objekten gekommen ist. Und dann auch, was sozusagen die Akteurinnen, die Frauen angeht. Denn Frauen, also 1901 das erste Museum und dann 1918 das Clavarianum, weltliche Frauen hätten keine Chance gehabt, hier ein Afrika-Museum zu führen, zu betreiben. Warum? Frauen hatten nicht die Möglichkeit, hier eine entsprechend qualifizierte Ausbildung mitzubringen, hier nach außen hin als Expertinnen aufzutreten. Aber die Schwestern haben, ich denke mir eher implizit, so eine Strategie angewandt, die man bei vielen Pionierinnen auch beobachten kann, nämlich bei vorherrschenden Stereotypen ansetzen, um sie aufzubrechen. Was jetzt konkret heißt, als geistliche Frauen, als Frauen, die helfen, die dienen, die sich in den Dienst der Kirche, in den Dienst der Mission stellen, da war es möglich, hier diese Objekte zu lukrieren, diese Objekte auszustellen. Und dann waren sie aber sehr wohl diejenigen, die durch die Ausstellungen geführt haben, die Vorträge gehalten haben. Und dann sind sie auf einmal zu den Expertinnen geworden, aber halt nur, man könnte sagen, über die Hintertür oder weil sie eben an gängigen Rollenbildern angesetzt haben und nicht, weil sie als von vornherein als Expertinnen aufgetreten sind, sondern weil das quasi über einen Umweg gegangen ist. Und das habe ich schon sehr spannend gefunden.
Ja, wir danken Ihnen beiden für das Gespräch und für die Einblicke in diese beiden Schattenorte. Ja, zum Nachhören gibt es die Folge, wenn der Ton funktioniert hat, ab Samstag, dem 9. März auf SN.at und in allen gängigen Podcast-Plattformen. Und es gibt dann auch noch einen Nachbericht in der Printzeitung der Salzburger Nachrichten.
Normalerweise sagen wir am Ende der Podcast-Folgen immer vielen Dank fürs Zuhören. Heute dürfen wir sagen vielen Dank fürs Kommen.
Kommen Sie gut nach Hause.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wer weiß, vielleicht nehmen wir ja wieder einmal eine Folge live vor Publikum auf. Wir halten Sie jedenfalls auf dem Laufenden. Für Tonprobleme entschuldigen wir uns nochmals sehr. Es gab leider Mikrofonausfälle im Saal.
Haben Sie Fragen zu diesen beiden Schattenorten, Anregungen zur Folge oder kennen Sie selbst einen Schattenort in Ihrer Nähe? Dann schreiben Sie uns an podcast@sn.at.
Und hier nochmal der Hinweis, das Buch zum Podcast finden Sie unter shop.sn.at, über den Anton Pustet Verlag oder auch im heimischen Buchhandel. Bis zum nächsten Mal.
Und vielen Dank fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.